Ich habe gehört, ihr seid hungrig. Nicht nur nach dem Wort. Ja. Okay. Ich meine, es ist ja wahrscheinlich allen jetzt schon so gegangen in den letzten Wochen, dass man merkt, dass die ganze Welt irgendwie, ne, aus den Fugen gerät. Ja. Und es ist, wie die Bibel auch sagt, es sind wir diese Wehen in der Endzeit. Es kommt schubweise. Man hat manchmal so einen ganzen Schub, wo ganz viele Dinge auf einmal passieren, dann wird es wieder ruhiger. Es bleibt schlimm an manchen Stellen und dann kommt wieder ein ganzer Schub. Und ich glaube, wir sind mitten in so einem Schub drin derzeit, ja, mit der IS, mit den ganzen Geschichten, die jetzt laufen, also weltweit. Das Böse sich aufbäumt, ja, und man massiv von bösen Dingen hört, hier und dort und überall. Und da kann man erschrecken. Und heute Abend will ich darüber reden, wie wir als kühne, als mutige Sieger, ne, aufstehen können. Und wie wir gegen den Feind angehen können, geistig natürlich, in diesem Fall. Einfach auch für euch, auch für euch privat. Ihr sagt, Mensch, ich habe Probleme, die in meinem Leben sind. Ich habe Angriffe, ich habe Schwierigkeiten, ich bin wie vor so einer Wand. Dann geht's heute darum, wie wir die Sachen angehen sollen. Also wie wir kühne Sieger sein können, wie wir mutige Sieger sein können. Und einige Stellen, die kennt ihr schon aus den anderen Predigten. Aber ich denke, wichtig nochmal zur Wiederholung, was Gebet überhaupt ist. Psalm 115, Vers 16. Psalm 115, Vers 16. Ich lese es mal, damit es auf der CD auch ist nachher. Psalm 115, Vers 16. Der Himmel ist der Himmel des Herrn. Aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Okay? Psalm 115, Vers 16. Der Himmel ist der Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Und oft denken wir, Gott kann machen, was er will. Gott ist allmächtig. Und wir definieren Allmacht als, Gott kann tun und lassen, was er will. Falsch. Es gibt Dinge, die Gott nicht kann. Gott kann nicht lügen. Ja? Gott kann sich selbst nicht untreu werden. Ja? Es gibt Dinge, die kann Gott nicht, die widerstehen seinem Charakter. Aber, ja, keine Sünde, er kann nicht sündigen. Genau. Ja? Gott kann nur das tun, was seinem Charakter entspricht. Gott kann nur das tun, was er tun will. Und Gott ist gut und heilig und rein. Und er hat gesagt, Leute, der Himmel ist mein Himmel und die Erde gebe ich euch Menschen. Die Autorität für die Erde hat er damals dem Adam und der Eva übertragen. Ja. Und er sagt, ihr seid jetzt Verwalter der Erde, macht, was ihr für richtig haltet. Wenn ihr meine Hilfe braucht, ruft mich, dann komme ich. Und das ist Gebet. Gebet ist, Gott einzuladen. Gott, wir haben die Autorität hier über die Erde, aber wir laden dich jetzt ein, dass du hier regierst. Ja? Und wir schaffen Gott damit Raum. Gebet schafft Gott Handlungsraum. Manchmal sind Gottes Hände gebunden, weil wir nicht beten. Nicht, dass Gott nicht etwas tun möchte. Er möchte etwas tun, er möchte Dinge freisetzen, aber er macht sein Wirken abhängig von unserem Gebet, weil wir die Autorität haben über die Erde. Und Gott sagt, wenn ihr mich einladet, komme ich gerne. Ich bin bereit, ich will euch segnen, ich will euch helfen, ich will euch heilen, ich will euch befreien, aber ihr müsst mich einladen, weil ihr die Autorität habt. Und jetzt stehen wir mitten in einem Kampf. Ja, wir haben das Gute und das Böse. Wir haben dämonische Mächte, die sich formiert haben, organisiert haben. Heute sehen wir sie in Form des Islam, in Form der IS, in anderen terroristischen Organisationen. Da sieht man sie, wie sie wirklich jetzt in Fleisch und Blut aufstehen. Aber dahinter sind Mächte, böse Mächte, Gewalten. Die Bibel spricht von einer Organisation, die es gibt. Und die sich aufbäumen gegen die Ordnung, gegen das Reich Gottes. Und das wird uns heute Abend helfen, richtig zu beten, wenn wir das verstanden haben. Ihr kennt die Stelle aus Epheser 6, Vers 12. Ja, es geht um einen echten Kampf, in dem wir stehen. Epheser 6, Vers 12. Ich lese mal von Vers 10. Epheser 6, Vers 10 und folgende. Im Übrigen, meine Brüder und meine Schwestern, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ja, er sagt, seid stark darin. Die Stärke, die Macht ist schon da. Nur ihr müsst darin stark sein. Ihr müsst darin leben. Okay, zuallererst heute Abend ganz wichtig. Hey, wir haben Kraft. Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Hey, es gibt Waffen. Wir können geistlich kämpfen. Ja, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf, Moment, wir kämpfen noch, ja, wir kämpfen noch. Ja, wir sind in einem Kampf. Die geistliche Welt kämpft noch. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen also nicht mit menschlichen Waffen. Wir bringen nicht Menschen um, ganz im Gegenteil. Wir segnen Menschen, wir helfen Menschen, wir beten für Menschen. Also unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die, und jetzt geht Paulus praktisch hinter die Kulissen. Er sagt, das sind die echten Mächte, die das Ganze hier fabrizieren. Die ganzen Genozide und Abtreibungen und Morde und Diebstähle. Das ganze Chaos, was hier passiert. Das verursachen Mächte. Er sagt, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Die sind organisiert. Wenn ihr das Buch Daniel lest, wisst ihr, dass der Engel Michael gekämpft hat gegen bestimmte Fürsten. Ja? Jedes Land hat seinen Fürsten, seinen Oberdämon. Ja, jede Stadt hat seinen bestimmten Dämon. Deswegen hat jede Stadt auch ein bestimmtes Flair. Ja, jede Stadt hat da bestimmte Schwierigkeiten, bestimmte Probleme, einen Schwerpunkt, weil da bestimmte dämonische Mächte herrschen. Und genauso ist es weiter aufgeteilt in Stadtteile, vielleicht sogar Straßen und Nachbarschaft und sogar Familien, denen bestimmte Dinge immer wieder nachhängen, weil dämonische Mächte angreifen. Dämonische Mächte sind ganz wichtig, nicht allgegenwärtig. Der Teufel ist nicht allgegenwärtig. Gott ist es, der Teufel nicht. Deswegen hat er viele Dämonen, die er immer wieder hier und dort hinschickt. Deswegen erleben wir auch in unserem Alltag manchmal Zeiten, wo es recht friedlich ist und manchmal kommen Angriffe. Ja? Das heißt, er hat so viel zu tun, er schafft nicht alles auf einmal. Er ist nicht allgegenwärtig. Er schickt einen Dämon mal hier hin und dann sagt er, jetzt gehst du mal dahin und dann gehst du mal dahin und dann, wenn die dann dort sind, gibt es eben die Probleme, die dann geschehen. Wichtig ist zu verstehen, hey, die haben sich organisiert gegen Gott, die bösen Mächte. Und die haben noch Macht. Aber welche Macht haben sie? Das ist der zweite Punkt. Also zuallererst müssen wir wissen, der Kampf ist real. Wir stehen in einem Kampf, der ist da, gegen geistliche Mächte. Aber wir sind Sieger. Wir haben schon gesiegt. Wir kommen schon vom Sieg. Halleluja. Die Schlacht ist schon gekämpft worden. Amen. Und es ist schon bezahlt worden. Hebräer 2, Vers 14, eine Bibelstelle, die ich glaube, viel zu wenig Beachtung findet in der Theologie heute, auch in den Predigten heute. Hebräer 2, Vers 14, vielleicht könnt ihr das mal lesen in eurer Übersetzung. Ich lese es mal in meiner, in der Schlachter. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er, nämlich Jesus, gleichermaßen dessen teilhaftig geworden. Warum? Damit er als Mensch auch Autorität hatte, hier etwas mitzubestimmen. Als Gott hat er gesagt, bleibe ich im Himmel, ich mache meine Sache im Himmel. Aber als Mensch konnte er sich einmischen. Deswegen ist Gott Mensch geworden. Ist er gleichermaßen, also gleich wie uns, dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setze, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Was die Bibel hier sagt, ist, der Teufel ist außer Wirksamkeit gesetzt. Und er hat keine Macht mehr. Wow. Habt ihr eine andere Übersetzung vielleicht, irgendjemand? Ich habe die Schlachter gelesen. Luther. Ja, gerne.
Die Kinder aber sind wir, Menschen aus Fleisch und Blut. Christus ist nun auch ein Mensch geworden, wie wir. Um durch seinen Tod dem Teufel als dem Herrscher über den Tod die Macht zu entreißen.
Dankeschön. Ja? Und das ist schon geschehen. Er hat dem Teufel die Macht entrissen. Wow, Moment. Und noch eine andere Übersetzung. Das war Hebräer 2,14. Ist das die Elberfelder? Nee, ich glaube schon. So, gerne, ja. Genau, auch sehr schön, zunichte zu machen. Ne? Ja, gerne. Ja? Ja. Macht des Teufels brechen, ne? Macht entrissen. Und was war hier bei Detlef nochmal? Zunichte machen, genau. Zunichte machen. Also merkt ihr, das sind alles Sachen, die sagen, hey, der Teufel hat eigentlich schon verloren. Es ist vorbei. Ja? Hast du was gefunden, Jira? 2,14. Naja, passt. Ja. Das ist auch Elberfelder. Genau, danke schön. Jawohl. Aber merkt ihr, das ist eine Bibelstelle, die wird oft übersehen. Hey, der Teufel hat eigentlich keine Macht mehr. Die ist ihm entrissen worden. Ja, Moment mal, sagst du jetzt. Moment. Aber warum passieren die ganzen bösen Dinge noch? Ja, wie ist er in der Lage, so viel Macht auszuüben? Wie kommt denn das? Wir glauben dem Teufel. Ganz genau. Und er kommt und er manipuliert uns. Und dann glauben wir seinen Lügen. Ja? Und wenn du 100 Leute hast, 1000 Leute hast, 1 Million Leute hast oder vielleicht 83 Millionen Leute hast in Deutschland, vielleicht ein paar weniger, die diesen Lügen des Teufels glauben, dann nutzt er die Macht, die wir haben. Ja, als Vertreter hier auf Erden und manipuliert uns. Ja, der Teufel sagt, er hat keine Macht mehr. Aber was er macht, ist, er schießt Gedanken in uns hinein. Ja, feurige Pfeile. Ja, und dann landen die bei uns im Kopf. Ah, Mensch, ey, das ist ein ganz mieser Kerl. Ne? Dem musst du eins auswischen. Ja, oder ey, den hätte ich am liebsten umgebracht. Ja, so böse Gedanken kommen plötzlich hoch. Ja, und dann werden die Gedanken aufgesogen von uns, von unserem Ich. Wir bejahen sie und plötzlich fangen wir an zu tun, was wir gedacht haben. Unser Gedanke kam gar nicht von uns. Der kam vom Teufel. Der hat feurige Pfeile abgeschossen. Der Teufel bedient sich eigentlich der Autorität der Menschen und deswegen gibt es so viel Leid. Deswegen glaube ich, wenn das Evangelium gepredigt wird, Menschen sich bekehren, dann werden wir eine Gesellschaft haben, die verändert ist, weil wir Menschen haben, die biblisch denken, die Liebe denken, die Frieden denken, die dem Feinden was Gutes tun denken. Der Teufel manipuliert uns, er gebraucht unsere Macht, um sein Spiel hier auf Erden weiterzuspielen. Aber er hat eigentlich keine Macht mehr. Jesus sagt ganz klar, oder Paulus sagt es im Kolosserbrief, dass wir mit Christus eingesetzt worden sind, zu Rechten des Vaters, ja, über alle Gewalten, über den Satan selbst sogar, ja, über ihm sind wir. Wir sind eingesetzt und er hat keine Macht mehr über uns. Das Schöne ist, wir kommen vom Sieg. Jesus hat am Kreuz bezahlt, er hat die Sünden bezahlt, er hat jeden Fluch gebrochen, er hat die Krankheit bezahlt und wir kommen aus der Richtung, das Kreuz steht hinter uns, ja, und wir kommen aus der Richtung des Sieges, es ist alles bezahlt worden. Und wir müssen diesen Sieg, der schon da ist, nur noch in Kraft setzen. Petrus warnt, er sagt, seid nüchtern und wacht. 1. Petrus 5, Vers 8. 1. Petrus 5, 8. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Denkt dran, er ist kein brüllender Löwe, er geht nur umher. Er tut nur so, als sei er ein brüllender Löwe. Er geht umher wie ein brüllender Löwe. Er ist es nicht. Jesus Christus ist der einzige Löwe, der Löwe aus Juda, der Löwe aus Zion. Und der Teufel tut nur so. Und dann kommt dann unsere Gedanken, und er brüllt, ne? Und macht so ein Buh, ne? Das kennen wir mit Irene ganz oft, unsere Familie manchmal. Kommt dann mal so ein Buh, der Teufel. Erschrickt er uns, ja? Und dann merken wir, das war nicht schlimm, es war nur ein Schreck gewesen, ne? Und dann sagt Petrus, er sagt, dem widersteht, wie? Fest im Glauben. Er sagt, ihr habt doch schon alles, ihr müsst nur an das glauben, was ihr schon habt. Lasst euch nicht manipulieren vom Teufel. Steht fest im Glauben, glaubt weiter dem Wort Gottes. In dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Dann springen wir mal zum Epheserbrief, Epheser 1, Vers 15 und folgende. Epheser 1 und 15 und folgende. Achtet mal darauf, was Paulus hier schreibt. Er sagt, darum lasst euch auch nicht, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu denken. Vers 17, Epheser 1, 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Moment. Paulus sagt nicht, ich bete, dass ihr ein ganzes Paket an Kraft bekommt. Ich bete, dass ihr endlich siegreich seid. Das sagt er nicht. Er sagt, nein, ich bete, dass ihr erkennt, was ihr habt. Er sagt, alles ist schon da. Es ist, gehört euch. Lasst euch nicht manipulieren. Ihr seid schon Sieger. Und ich bete jetzt, sagt Paulus, ich bete immer wieder für euch, dass ihr es begreift, dass ihr die Offenbarung bekommt, die Erkenntnis bekommt, dass ihr schon Sieger seid. Dessen, was ihr schon habt. Nochmal. Den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, Jesu. Erleuchtete Augen eures Verständnisses. Paulus sagt, Leute, versteht doch mal, kapiert das doch. Damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist. Er sagt, Leute, ihr habt Kraft, sagt Paulus. Und ich bete, dass ihr das wisst. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Wow. Paulus sagt, ich bete, dass ihr kapiert, wie viel Kraft ihr eigentlich habt. Und genau das macht der Teufel. Er redet uns ein, dass wir kraftlos sind und dass er Macht hat. Und die Bibel sagt genau das Gegenteil. Der Teufel ist kraftlos und wir haben alle Kraft. Aber weil Menschen um uns herum, ja, Nichtchristen, das nicht verstehen, lassen sich manipulieren und lassen sich missbrauchen und fangen an, Menschen zu töten, Menschen zu vernichten. Ja. Thema Ruanda, Thema IS und andere Themen. Weil sie manipuliert sind. Wir begegnen dem Feind, ich begegne dem Feind mit Siegesbewusstsein. Ich muss wissen, welche Waffen ich habe, geistliche Waffen. Und ich begegne ihm mit Kühnheit, mit Mut, mit Courage. Ja, ich habe keine Angst vor ihm, weil ich weiß, die Waffen des Lichts sind auf meiner Seite. Und diese Courage, diese Freimütigkeit, diese Kühnheit geht in zwei Richtungen. Auf der einen Seite komme ich mit dieser Einstellung zu Gott im Wissen, hey, ich habe alles schon bekommen von Gott, es steht mir alles schon zu. Und dann zweitens komme ich mit dieser Kühnheit, mit dieser Courage, komme ich gegen die Feinde. Und diese beiden Richtungen gibt es bei dem Mutigsein, bei der Kühnheit, bei der Courage. In diese beiden Richtungen geht die Courage. Auf der einen Seite, ich komme vor mit Zuversicht und Freimütigkeit zu Gott. Gott, du hast gesagt, es gehört mir, danke. Und dann komme ich mit Mut und Freimütigkeit gegen die Feinde, geistlich. 1. Johannes 5. 1. Johannes 5, Vers 14. Da wird das ganz deutlich. 1. Johannes 5, 14. Und das ist die Freimütigkeit oder Kühnheit oder der Mut, die wir ihm gegenüber haben. Johannes sagt, wir sind freimütig. Wir kommen nicht zu Gott wie, ach Gott, wenn es dein Wille ist, vielleicht, bitte. Nein. Wir kommen wie Kinder. Wir kommen wie Kinder, die im Bund stehen mit einem großen Gott und sagen, Gott, hier bin ich. Und ich will dich berufen auf den Bund. Du hast bezahlt den Jesus. Danke, ich nehme das jetzt an. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört. Wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Wow. Johannes sagt, wenn du nach dem Willen Gottes betest, dann kannst du ganz, ganz direkt freimütig, mutig zu Gott kommen und sagen, Gott, es ist dein Wille, du hast gesagt, es gehört mir, danke Papa, ne? Ich nehme es mit. Freimütig. Diesen Mut musst du haben, wenn du vor Situationen stehst, wo es dir schlecht geht, wo du aufgeben willst, wo du Schwierigkeiten hast, wo es nicht weiterzugehen scheint, dann liegt das nicht immer an Gott. Gott sind die Hände gebunden. Gott will segnen. Gott will heilen. Gott will befreien. Aber du musst glauben. Du musst Dinge freisetzen in deinem Leben. Du musst begreifen, erkennen, was du schon hast. Jedes Wunder, das Gott jemals tun wird, hat er schon getan. Hat er schon bezahlt. Ja. Deswegen ist das Predigen so einfach. Glaub mir, Heilungen sind einfacher als alles andere. Erstens, wir heilen nicht, das macht Gott. Wir sind da eh außen vor. Aber wir können Leuten sagen, hey, Jesus hat für deine Sünden bezahlt und Jesus hat für deine Krankheiten auch schon bezahlt. Du kannst heute die Heilung annehmen. Und dann gibt es Leute, die sind so verrückt und die nehmen das an. Und die werden gesund. Ja? Dann kommen die nach oben und geben Zeugnis und brechen Tränen aus, weil die jetzt wieder sehen können, ja? Vier Finger, zwei Finger, ja! Ja? Und weinen. Warum? Die Heilung war die ganze Zeit schon da gewesen. Die war da. Ja? Aber sie hatten nicht die Freimütigkeit. Und Gott gebraucht uns, dass wir den Leuten zusprechen können. Hey, die Heilung gehört schon dir. Ja? Komm mit Freimütigkeit und hol sie dir ab. Und dann begreifen sie das und das fällt ihnen ins Herz und sie können im Glauben annehmen, was schon längst da war. Deine Heilung wartet schon 2000 Jahre auf dich. Die wurde schon oft an dich geschickt und dann wurde sie zurückgeschickt, weil es so keinen Postkasten gab, keinen Glaubenspostkasten. Und dann wurde das nochmal zugestellt und es wurde ein Zustellungsversuch gestartet, sag ich mal so. Und es wurde wieder nicht zugestellt, kein Glauben da. Ja. Und sie sagt, Paulus, ich bete, dass ihr begreift, was ihr alles schon habt in Christus, damit ihr die ganzen Pakete abholen könnt und mitnehmen könnt. Die Erkenntnis dessen, wie gut Gott ist, was wir alles schon haben. Und oft sind wir am reich gedeckten Tisch. Ja. Der Tisch ist voll und wir wissen nicht, was da draufsteht. Ja. Unsere Augen sind verbunden. Wir sehen nicht, was für einen tollen Tisch Gott für uns gedeckt hat. Zuversicht. Hebräer 4, Vers 16. Lasst uns mit Freimütigkeit, mit Dreistigkeit fast schon, mit Courage, mit Mut hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Also komm nicht mit kleinem Glauben, komm nicht mit Gott, vielleicht, wenn es dein Wille ist, komm mit Zuversicht, komm mit Gewissheit. Gott, du hast gesagt, hier steht es geschrieben und weil du es gesagt hast, will ich es jetzt haben, ich hole es mir jetzt ab. Wie begegne ich dem Feind? Indem ich kühn bin. Erstmal bin ich kühn vor Gott und mache große Bitten vor Gott und kann damit den Feind zurückschlagen. Und zweitens, ich bin kühn im Kampf gegen den Feind. In geistlicher Sicht. Ich kann direkt geistlich konfrontieren. Und da gehen wir nochmal auf das Beispiel ein. Ist ein Beispiel, ist auch eine Geschichte, die wirklich geschehen ist. Aus 2. Chroniker 20. Und da sehen wir es ganz deutlich. Ich habe hier, 12 Punkte aufgeschrieben, wie wir dem Feind begegnen können. Ja, 12 Dinge, die du tun kannst, wenn du einen Feind hast. Und ich spreche nicht von Menschen, ich spreche von bösen Mächten, die hinter den Menschen sind. 12 Dinge, die du tun kannst. 12 Dinge, dem Feind zu begegnen. Ja, 2. Chroniker 20, ist ein langer Text, ich lese mal vom Vers 1. Und es geschah danach, da kamen die Moabiter und die Ammoniter und mit ihnen andere neben den Ammonitern, um Josaphat zu bekämpfen. Und man kam und meldete es Josaphat und sprach, eine große Menge rückt gegen dich heran von jenseits des Toten Meeres aus Aram. Und siehe, sie sind bei Hazezon Tamar, das ist Engedi. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen, und er ließ in ganz Judäa ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen und von dem Herrn Hilfe zu erbitten. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Und Josaphat trat unter die Gemeinde von Juda und Jerusalem im Haus des Herrn vor dem neuen Vorhof. Und er sprach, so ein bisschen vielleicht wie die Situation jetzt im Irak, ja, wo feindliche Truppen kommen, die bereit sind abzuschlachten. Ja, das ist eine reale Sache, das können wir uns auch gar nicht so vorstellen. Ja, die kommen nicht zum Spaß, die wollen dich wirklich umbringen. Und Josaphat bekommt Angst und er betet, O Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? Er hat kapiert, wer Gott ist, er weiß es. In deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann vor dir bestehen. Hast du nicht, unser Gott, die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und hast dem Samen Abrahams deines Freundes gegeben, hast es dem Samen Abrahams deines Freundes gegeben auf ewige Zeiten? Sie haben sie darin niedergelassen und dir darin ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt, wenn Unglück über uns kommt, Schwert des Gerichts oder Pest oder Hungersnot und wir vor dieses Haus und vor dich hintreten, denn dein Name wohnt ja in diesem Haus und wir in unserer Not zu dir schreien, so wolltest du hören und helfen. Vers 10. Und sie, die Ammoniter und Moabiter und die vom Bergland Seir, durch deren Land zu ziehen, du Israel nicht erlaubt hast, als sie aus dem Land Ägypten zogen, sondern von denen sie sich fernhielten und die sie nicht vertilgen durften. Siehe, diese vergelten uns damit, dass sie kommen, um uns aus deinem Besitztum zu vertreiben, das du uns doch zum Besitz gegeben hast. Vers 12. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Bis dahin erstmal. Das Erste, also die Feinde kommen, das fand ich sehr spannend hier, nicht? Eine große Menge rückt dich, gegen dich heran, von jenseits des toten Meeres. Ja, das hört sich an, eine große Menge, also eine böse Macht, kommt aus dem Jenseits. Das trifft genau auf die heutige Situation zu. Ja. Böse Mächte, dämonische Mächte, die kommen und die angreifen wollen. Und Josef hat fürchtet sich. Und er macht das Erste. Er reagiert mit Fasten. Er reagiert mit Fasten. Er fastet und ganz Juda fastet mit ihm. Er reagiert mit Fasten. Man kann mit Fasten Dinge bewegen. Fasten ist nicht, um Gott zu erpressen. Du kannst Gott nicht erpressen. Fasten demütigt dich und dem Demütigen kann Gott mehr Gnade geben. Amen. Das ist der Sinn des Fastens. Und wenn du fastest, dann kannst du mehr Gnade empfangen für deine Situation, für deine Probleme. Also wenn du deinem Feind begegnest, ob das die IS ist, ob das der Islam ist, ob das jetzt dein privates Problem ist zu Hause. Wenn du deinem Feind begegnest, ich meine nicht den Menschen, ich meine den bösen Mächten, die hinter diesen Menschen stehen. Wenn du diesem Feind begegnest, kannst du ihm begegnen mit Fasten. Dich demütigen vor Gott und dann wirst du aufgetankt von Gott. Fasten hilft. Fasten ist eine christliche Disziplin, auch für neutestamentliche Christen. Auch im neuen Bund wird noch gefastet. Halleluja. Es muss gesagt werden. Halleluja. Ja. Und Juda kam zusammen, um von dem Herrn Hilfe zu erbitten. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Zweitens, sie haben Gemeinschaft gesucht. Sie haben dem Feind begegnet, indem sie gefastet haben. Und zweitens, sie haben Gemeinschaft gepflegt. Sie haben sich ermutigt. Sie haben gemeinsam Gott gesucht. Wie heute Abend, wir hier. Ja, jeder kämpft in seiner Front. Aber dann kommt man mal zusammen und sagt, hey, wir wollen gemeinsam kämpfen. Wir wollen gemeinsam uns ermutigen und gemeinsam den Herrn anbeten. Das haben sie gemacht. Es gab eine Krise, es gab eine Not. Und sie haben sich zusammengetan. Gemeinschaft. Wenn du gegen den Feind aufstehen möchtest, wenn du böse himmlische Mächte konfrontieren möchtest, ja, dann musst du Gemeinschaft pflegen mit Leuten und mit Leuten gemeinsam gegen das Böse angehen. Vers 7. Hast du nicht, unser Gott, die Einwohner dieses Landes von deinem Volk Israel vertrieben und hast es dem Samen Abrahams, deines Freundes, gegeben auf ewige Zeiten? Hier kommen wir darauf, was vorhin erwähnt wurde, ja. Isabella hat es, glaube ich, erwähnt gehabt, mit dem Wort Gottes. Dass wir Hunger haben nach dem Wort. Ja. Was Josef hat hier gemacht, er sagt, hey, Gott, du hast gesagt, das ist unser Land. Josef hat beruft sich auf die Worte Gottes. Wenn der Feind dir begegnet, du Schwierigkeiten hast, dann musst du erstens fasten, Gemeinschaft pflegen und du musst dich auf das Wort Gottes berufen. Auch gesagt. Ist geschrieben. Ja. Amen. Ja, genau. Auf das Wort Gottes, er sagt, Gott, du hast das Land doch uns gegeben. Erinnert Gott, er steht auf dem Wort Gottes. Vers 11, das Gleiche. Siehe, diese vergelten uns damit, dass sie kommen, um uns aus deinem Besitztum zu vertreiben, das du uns doch zum Besitz gegeben hast. Er beruft sich auf Gottes Worte. Gott hat ihnen das Land gegeben, und hört mal zu, auf ewige Zeiten. Und da kann sich der Gazastreifen aufregen. Ja, da kann sich die Palästinenser können sich aufregen. Das ist ganz egal. Gott hat gesagt, dieses Land gehört Israel auf ewig. Und ich bin für keine Zwei-Staaten-Lösung, wie ihr jetzt vielleicht schon wisst. Ich bin für die Ein-Staaten-Lösung. Und zwar in voller Größe. So wie Gott es gesagt hat. Und das sagt der Josef hat ja auch, hey, Leute, Gott hat das gesagt. Er beruft sich auf das Wort. Wenn du Feinden begegnest, geistlichen Feinden, dann musst du fasten, Gemeinschaft legen und gegründet sein im Wort Gottes. Viertens, was soll ich tun, wenn ich Feinden begegnen muss? Vers 12, unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen. Gegen diesen großen Haufen, das hört sich toll an, ne? Betrifft so viele Feinde, das ist ein großer Haufen. Die wollen alle was, die wollen nicht alle fertig machen, großer Haufen. Der gegen uns herangerückt ist. Und jetzt sagt, Josef hat was ganz Besonderes. Er sagt, und wir, und er schließt sich ein als König. Und wir wissen nicht. und wir wissen nicht. Und wir, er sagt, ich weiß auch nicht. Josef hat das König gesagt, ich weiß es nicht. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. So. Er steht vor den Feinden. Er fastet, sie haben Gemeinschaft, er beruft sie auf das Wort Gottes und gleichzeitig ist er offen für das Reden Gottes. Er hört. Er hört. Er hört. Er sagt, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Er fährt auf null runter. Gott, ich habe keine Ahnung. Ich bin am Ende. Ja, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich bin jetzt wieder auf null, aber jetzt bin ich bereit zu hören, Gott. Meine ganzen militärischen Strategien, meine ganze militärische Laufbahn und Ausbildung bringen mir jetzt gar nichts. Meine ganze Theologie, ja, meine ganzen frommen Sachen, die ich gelernt habe, bringen mir jetzt gar nichts. Ich bin wieder vor der Wand gelaufen. Gott, ich mache jetzt Pause, ich höre. Und was du mir sagen wirst, das werde ich tun. Und dann empfängst du ein Rema von Gott, ein frisches Wort von Gott, eine frische Botschaft von Gott, ein Wort, das der Bibel entspricht, aber das genau in die Situation hineinpasst. Und auf dieses Wort musst du hören. Viele Kämpfe sind verloren worden, viele Christen haben verloren, weil sie sich nicht Zeit genommen haben, hinzuhören. Gott hat geschrien, hat ein Rema hineingeschrien und sie haben es nicht gehört. Josef hat gesagt, nein, unsere Augen sind auf dich gerichtet. Wir haben keine Ahnung, wir wissen nicht, wir wissen nicht. Das vierte war, sei offen, um zu hören. Jetzt lese ich weiter, Vers 13. Und ganz Juda stand vor dem Herrn, samt ihren Kindern, Frauen und Söhnen. Und jetzt passiert was. Vers 14. Da kam der Geist des Herrn. Und er kam auf den Jahaziel. Ja. Aber ist egal, wenn er kommt. Aber der Geist des Herrn kam, Halleluja. Ja, da gab es ein Problem, da gab es eine Situation, da gab es keinen Ausweg. Und dann haben die gehört und gewartet, die haben alles richtig gemacht. Und dann kommt der Geist des Herrn da hinein, Halleluja. Und das gibt mir Hoffnung, weißt du, in der Endzeit, wenn alles drunter und drüber geht, wo Geschwister sich gegenseitig verraten und in den Rücken fallen, wo so viele Sachen schief laufen, da gibt es den Heiligen Geist. Und er kommt und er tröstet, er weist zurecht, er baut dich auf, er zeigt dir den Weg, er ermutigt dich. Da kommt der Heilige Geist. Auf Jahaziel, den Sohn Zacharias, der Sohn des Benajas, der Sohn des Jehiels, der Sohn des Matanias, den Leviten, von den Söhnen Asafs mit der Gemeinde. So viele Zungenbrecher. Vers 15. Und er sprach, ja, jetzt vom Heiligen Geist inspiriert, jetzt spricht zwar der, wie heißt er nochmal? Jahaziel, aber eigentlich spricht Gott durch ihn. Ja? Der Heilige Geist spricht durch ihn. Horcht auf, ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem. Und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen. Das trifft auch heute auf uns zu. Thema Islam, Thema IS, ja, Thema Ebola, alle anderen Themen. Hey, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen. Denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Halleluja. Der Heilige Geist spricht hinein. Merkt ihr, der Teufel will das Volk Juda manipulieren mit Angstgedanken, mit Terror, ja? Wow, die bringen uns um. Und der Heilige Geist sagt, Moment, Leute, ganz cool bleiben. Alles ist gut. Fürchtet euch nicht. Achtet auf euer Herz. Matthäus 24, Vers 6, glaube ich, ist das, ja 6, wo es heißt, dass wir, wenn das Ganze passiert, die ganze Endzeit losgeht, dann da stecken wir mittendrin. Ja? Seht zu und erschreckt nicht, sagt Jesus. Kannst du vielleicht kurz raussuchen, Heike 24, 6, Matthäus. Seht zu und erschreckt nicht. Wo der Heilige Geist die falschen Gedanken korrigiert. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht oder seht zu. Erschreckt nicht. Denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. In der Zeit leben wir, ja. Man hört von schrecklichen Sachen, von grausamen Morden. Das ist wirklich, das ist sehr, 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 sehr schrecklich. Elberfeld sagt, seht zu, ja. Seht zu, erschreckt nicht, genau. Ja. Wir hören von den schrecklichen Sachen, die geschehen. Und die Bibel warnt uns, erschreckt doch nicht. Sie sagt nicht, es ist nicht schrecklich. Sie sagt nicht, es ist nicht grausam. Sie sagt nur, hey, erschreckt nicht. Und hier kommt der Heilige Geist und er bringt zuallererst die Emotionen wieder in Ordnung. Wenn du vor Problemen stehst, wenn du dem Feind in die Augen siehst, dann hat man oft Angst. Und Angst führt oft zu falschen Entscheidungen. Wenn du Angst hast, entscheidest du oft nicht rational, ja, sondern emotional aus Angst. Triff nie Entscheidungen aus Angst, aus Furcht. Ja, sondern lass vom Heiligen Geist zuerst Trost kommen, lass dich erfüllen, lass wieder Frieden einkehren und dann kannst du eine nüchterne, eine biblisch fundierte Entscheidung treffen. Wenn du dem Feind in die Augen sehen musst, ihm begegnen musst, dann musst du die Emotionen in den Griff kriegen. Das macht der Heilige Geist. Werde voll des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist sagt zu dir, fürchte dich nicht. Er sagt, seht und erschreckt nicht, sagt der Heilige Geist. Auch für heute, für dich, für die jetzige Situation, in der wir heute stehen, den ganzen schrecklichen Nachrichten weltweit, wo so viele schreckliche Dinge passieren und noch passieren werden, dann sagt Gott heute, seht zu und erschreckt nicht. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Siehe, sie kommen auf der Anhöhe Zitz herauf. Und ihr werdet sie am Ende des Tales antreffen vor der Wüste Jeruel. Gott kannte schon den Schlachtplan für den nächsten Tag. Das gibt mir Hoffnung. Halleluja. Gott weiß, was morgen passieren wird. Er bereitet mich heute darauf vor. Gott ist nicht überrascht von der IS. Gott ist nicht überrascht von der Ebola. Gott ist nicht überrascht von den Problemen, die wir heute hier haben. Er weiß, was passieren wird. Vers 17. Aber es ist nicht an euch, dort zu kämpfen. Ja? Gott sagt, ihr werdet nicht kämpfen. Es ist nicht an euch, dort zu kämpfen. Und jetzt kommt's. Tretet nur hin und bleibt stehen. Und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist. Punkt 7. Wie begegne ich meinem Feind? Ich gehe weiter. Ich bleibe nicht stehen im Schock. Ich würde sagen, Mensch, Leute, die Welt geht bald unter, ist alles so schrecklich, ey, wir machen alles dicht, wir schalten auf Überlebensmodus, nicht? Und ey, ne, wir graben uns einen Bunker im Garten, ja, hamstern jetzt und legen uns jetzt Konserven ein für die nächsten 20 Jahre, ja, das machen Leute, ja, die fahren runter. Wir nicht, sondern Gott sagt ganz klar, aber es ist nicht an euch, dort zu kämpfen, tretet nur hin. Wagt nur den nächsten Schritt nach vorne und bleibt stehen und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist. O Juda und Jerusalem, fürcht euch nicht und verzagt nicht. Zieht morgen aus gegen sie und der Herr ist mit euch. Ja? Er sagt, hey, kämpfen müsst ihr nicht, ihr müsst nur hintreten und dann stehen bleiben. Ihr müsst morgen nur hinziehen, mehr nicht. Halleluja. Und oft haben wir als Christen Angst, wenn Schwierigkeiten kommen, Probleme kommen, dann wollen wir fliehen, dann wollen wir uns zurückziehen. Und Gott sagt, nein, zieh ich nicht zurück, sondern zieh hin. Schau dem Feind in die Augen. Ich stelle mir so vor, als damals der David mit dem Bären gekämpft hat, der muss den Bären in die Augen gesehen haben. Oder wo er den Löwen beim Bart gepackt hat. Der hat ihm in die Augen geguckt. Ja? Und der hat meins rüber gebrettert. Und dann war der Löwe tot. Ja? Aber er musste ihm in die Augen sehen. Dem Feind. Und das Gleiche sagt uns hier der Heilige Geist. Er sagt dem Volk Juda, hey, ihr müsst da hingehen. Ihr müsst hingehen. Ihr müsst den Feinden in die Augen sehen, aber ihr werdet nicht kämpfen. Der Kampf gehört mir. Ja. Aber Leute, das müssen wir tun. Wenn es scheinbar nicht mehr weitergeht, das haben wir auch hier im Missionswerk so oft erlebt, wo du denkst, hey, jetzt ist aber Ende. Jetzt haben wir ein Ding vor der Wand gefahren. Haben wir nicht. Ja, es geht trotzdem weiter. Wie Petrus aus dem Boot steigt, wo es nicht mehr weitergeht. Er geht auf dem Wasser. Ja, warum? Er musste nur aussteigen. Er musste weitergehen. Ich will dich herausfordern, jetzt in der Endzeit nicht passiv zu werden, nicht zu resignieren. Hey, die Welt geht den Bach runter. Wir können nichts mehr machen. Nein, steh jetzt auf. Tritt dem Feind entgegen. Ja, biet ihm Paroli. Halt ihm die Stirn hin. Und Gott wird kämpfen. Gott ist auf unserer Seite, er ist mit uns. Wir müssen nur hintreten. Ja, wir werden den Feind sehen. Wir werden vielleicht seinen Mundgeruch riechen, ja, wenn er uns ganz nahe kommt. Aber wir werden stehen bleiben. Ja. Wir werden dort hinziehen, wo die Schlacht ist. Und Gott wird kämpfen. Ich wiederhole nochmal. Das erste Fasten, das zweite Gemeinschaft, das dritte Wort Gottes, das vierte Hören, das fünfte Geistesfülle. Ja, der Heilige Geist kommt auf den Jahaseel. Das sechste, sei furchtlos. Der Heilige Geist bringt deine Emotionen in Ordnung. Das siebte, geh weiter. Wenn Probleme kommen, geh weiter. Bleib nicht stehen. Sechs war furchtlos sein. Der Heilige Geist bringt dir Emotionen in Ordnung. Seht und erschreckt nicht. Vers 18. Da beugte sich Josaphat mit seinem Angesicht zur Erde und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Und die Leviten von den Söhnen der Kahathiter und den Söhnen der Korahiter machten sich auf, um den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit laut schallender Stimme. Boah. Acht ist übrigens loben. Loben. Moment mal, da ist noch nichts passiert. Der Feind ist noch da. Die haben noch keine Engel gesehen. Ja, die haben nur eine Offenbarung vom Heiligen Geist bekommen. Ein Prophet ist da aufgestanden und hat prophezeit. Und das ganze Volk fängt an, Gott zu loben. Da ist noch keiner der Feinde gefallen. Die Gefahr ist noch da. Alles so, wie es vorher war. Aber die fangen schon an, Gott zu loben. Halleluja. Das ist Glaube. Ja. Im Voraus, sie wissen, was ihnen gehört. Gott hat's gesagt, es wird geschehen. Halleluja. Ihre Emotionen kommen alle wieder ins Gleichgewicht. Ja. Die haben keine Panik mehr. Die haben keine Angst mehr. Die Emotionen sind im Lot. Alles ist wieder gut. Gott ist auf dem Thron. Halleluja. Ihr Herz erschreckt nicht mehr. Und jetzt sagen sie, jetzt haben wir Zeit zum Lobpreis. Halleluja. Und oft, wenn es uns schlecht geht, dann, ja, ach, das ist alles so traurig und so schlecht. Und dann reden wir das gleiche 10-mal. Und es ist das 11. Mal gesagt, das ist das Problem 11-mal so groß. Ja. Wir reden, das ist so eine Eigenschaft der Ostwestfalen hier. Wir reden uns unsere Probleme groß, nicht schön. Wir reden sie uns groß, ja. Wir haben eine Pity Party. Wir treffen uns und wir reden über unsere Probleme. Und nachher fühlen wir uns alle noch schlimmer als vorher. Ja. Wir waren bei der Pity Party, ja. Das ist alles so schlimm geworden, ja. Und wisst ihr, dieses Reden, das Reden, das macht es immer nur schlimmer. Und das Reden, wenn ich zu euch rede, wenn ihr zu mir redet, das festigt bestimmte Gedanken. Wenn ich euch ein paar Sachen immer wieder sage, sag, ja, das ist so, dann stimmst du dem zu, dann redest du auch weiter. Und so wird Atmosphäre geschaffen im Land, in der Stadt. Das sind Gedankengebäude, die durch Worte weitergegeben werden. Aber hier kam der Heilige Geist und er hat der Situation widersprochen, er hat Mut geschenkt, ermutigt und plötzlich fängt, hey, wir loben Gott. Ja? Und die Feinde denken, was ist da denn los? Und spinnen die? Morgen geht das große Schlachten los und die machen Lobpreis. Vers 20. Und sie machten sich am Morgen früh auf und zogen zu. Sie haben übrigens schon vor der Gebetserhörung gelobt. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach, hört mir zu, Juda und die Einwohner von Jerusalem, vertraut auf den Herrn, euren Gott, so könnt ihr getrost sein. Und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr gelingen haben. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte die, welche im heiligen Schmuck dem Herrn singen und ihn preisen sollten, im Zug vor die gerüsteten Krieger hin, um zu singen. Dank dem Herrn, denn seine Gnade währt ewiglich. Neuntens ist Danken. Wenn du in Problemen bist, wenn du dem Feind begegnen musst, fang an zu danken. Halleluja. Fang an, Gott zu danken. Es gibt in deinem Leben Dinge, für die du danken kannst. Nicht alles ist schlecht, Halleluja. Die Tatsache, dass du am Leben bist, dass du atmest, ist dankenswert. Ja? Manche müssen beatmet werden. Du atmest selbstständig. Halleluja. Du klagst darüber, dass du keine Schuhe hast. Bist du einem Menschen begegnet, der keine Füße hat? Dann bist du dankbar, dass du Füße hast. So ist das doch. Es gibt immer Menschen, denen es dreckiger geht als uns. Ich freue mich immer wieder nach Hause zu kommen. Leute, wo so alles selbstverständlich ist, nicht? Warm Wasser ist selbstverständlich. Ja. Strom ist selbstverständlich. Internet. 24 Stunden am Tag. Wow, das ist Luxus, Leute. Das ist Luxus. Na, Ira. Muss immer warten. Morgens, ja, vielleicht eine Stunde Internet. Ja, ne? Ab, weg, ne? Bis zum nächsten Morgen. Kein Internet. Dann klickst du offline arbeiten. Dann arbeitest du offline. Ne? Bis zum nächsten Morgen. Nächsten Morgen also 30 E-Mails. Raus. Auf einmal. Ja, also Sachen, an die wir uns gewöhnt haben. Aber es gibt immer Leute, denen es schlechter geht als uns. Wir danken Gott einfach zu wenig. Wenn du vor Problemen stehst, danke Gott. Danke ihm. Und jetzt haben die stehen unter Lebensgefahr, die werden gleich angegriffen, die werden abgeschlachtet. Das ist grausam. Ich habe mal Live-Bilder gesehen, die waren live aufgenommen worden vom Genozid in Ruanda vor vielen Jahren. Satellitenbilder, ja, wie Menschen abgeschlachtet werden. Grausam. Und in dieser Gefahr standen diese Menschen ja auch. Damals haben die auch Macheten benutzt, wie auch in Ruanda übrigens. Und ich habe gesagt, da wirst du nicht mit einem Schlag getötet, da musst du oft zuhauen. Das ist grausam. Und jetzt steht diese Lobpreis-Band steht jetzt vor diesen Leuten mit den Macheten. Und die sind drauf und dran, die abzuschlachten. Und Josef hat gesagt, hey, ihr müsst danken. Dann stehen da und sagen, dank dem Herrn, denn seine Gnade wird ewiglich. Ja? Dank dem Herrn, denn seine Gnade wird ewiglich. Und da vorne sind Kanonen, ne? und Gewehre und ich weiß nicht was. Und jetzt kommt Punkt 9. Wenn wir den Feinden begegnen, 10. 9 war Danken, jetzt kommt 10. Aus dem Danken wird das Jauchzen. Halleluja. Es wird noch extremer. Ja, Vers 22. Und als sie anfingen mit Jauchzen und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter, Moabiter und die vom Bergland Seir, die gegen Juda gekommen waren und so weiter. Und sie wurden geschlagen. Fertig. Aber sie haben Gott gelobt. Sie haben Gott gedankt. Und danach sind sie ekstatisch geworden. Sie haben gejaucht. Sie haben geschrien. Sie haben gejubelt. Und die Feinde standen da mit ihren Macheten. Und dann passierte das Unerwartete. Gott lässt einen Hinterhalt kommen und die Ammoniter und Moabiter und die ganzen Leute werden geschlagen. Ja. Aber es passiert erst, als sie jauchzen. Und wenn du deinem Feind begegnest, bist du bereit, kannst du noch schreien und jubeln und jauchzen. Und ich glaube, wir haben oft diese Einstellung, ja, geistliche Kampfführung. Ist auch wichtig. Ich bin dafür. Ich glaube an geistliche Kampfführung. Ist biblisch. Ja, Epheser 6, es ist biblisch, wir müssen geistlichen Kampf führen. Aber geistliche Kampfführung läuft nicht immer nur mit Rababakibadahubudahu, no. Oder I bind you, ich binde dich. Das ist gut, das mache ich auch, das ist auch wichtig. Aber manchmal läuft geistliche Kampfführung durch Jauchzen und Jubeln. Halleluja! Ja. Ja, der Teufel sieht dich, du hast Probleme, du hast Schwierigkeiten, du bist an der Wand, du kommst nicht weiter, ja. Alles ist kaputt, ne. Und dann fängst du an zu jauchzen und der sagt, dieser Kerl, ich könnte ihn, aber er jauchzt immer noch. Ja. Das ist geistliche Kampfführung, ja. Wo er begreift, hier, es ist ja zwecklos, ihn anzugreifen, der jauchzt ja immer noch, der lobt ja immer noch seinen Gott, er dankt ja immer noch, ja. Wenn wir Gott in den Situationen noch zujubeln können und zujauchzen können, dann wird er richtig sauer, der Teufel. Und dann hat er verloren. Er weiß, hey, den kriege ich nicht rum. Aber leider stimmen wir oft in das Trauerlied des Teufels ein. Nicht? Das ist alles geht den Bach runter, alles wird schlimmer. Na, und das schaffen wir nicht, das können wir nicht. Da reicht uns das Geld nicht für. Und die ganzen, kennt ihr das Lied? Das ist ein unendliches Lied, das hört nie auf. Aber wir müssen dem entgegenjauchzen. Also, Punkt 10 war Jubel und Jauchzen. Wenn du dem Feind begegnest, juble und jauchze. Und für alle, die nicht abwarten können, bis Punkt 12 kommt, Punkt 11. Nimm in Besitz. Nimm ein. Vers 25. Und Josaphat kam mit seinem Volk, um unter ihnen Beute zu machen. Und sie fanden dort eine Menge sowohl Güter als auch Leichname sowie kostbare Geräte. Und sie plünderten für sich so viel, dass sie es nicht tragen konnten. Das hört sich an wie mein Gott. Gott kann dir so viel geben, dass du nicht tragen kannst, im guten Sinne. Stell dir mal vor, so ein Sack voll Gold, den du nicht tragen kannst. Ist doch nicht schlecht, oder? Und sie plünderten 3 Tage lang, weil so viel vorhanden war. Wow. In Besitz nehmen. Das Land gehörte ja ihnen. Es war ihr Land. Ja, die Feinde waren auf ihrem Land. Das Land gehörte ihnen. Und jetzt ging das Volk und hat sich das geholt, was ihnen eigentlich gehörte. Fertig. Und genauso ist es heute. Wir haben schon Heilung. Wir haben schon Vergebung. Wir haben schon Gerechtigkeit. Wir haben schon Segen. Es ist alles schon da. Und Paulus sagt, Leute, begreift ihr es denn nicht? Ich bete für euch, dass ihr es kapiert und in Anspruch nehmt. Vers 26, aber am vierten Tag kamen sie zusammen im Lobetal, denn dort lobten sie den Herrn. Daher nennt man jenen Ort Lobetal bis zu diesem Tag. Lobetal. Ja, Tal Beracha, wahrscheinlich heißt Beracha Lob. Lobetal, Halleluja. Und ich möchte, dass Gott aus deinem Tränental ein Lobetal macht. Halleluja. Wenn du in einem Tränental bist heute Abend, dann glaub mir, Gott kann aus deinem Tränental ein Lobetal machen. Gott kann dir dort begegnen, Halleluja. Und er kann dein Leben so radikal verändern, dass du anfängst, ihn zu loben und zu preisen. Aber warte nicht, bis es passiert. Fange an, ihn jetzt schon zu loben, ihm jetzt schon zu danken. Fange an, jetzt schon vor Freude zu jubeln und zu jauchzen. Und dann wird der Feind wütend werden, der wird zurückweichen. Also die elfte Art, dem Teufel zu begegnen, dem Feinden zu begegnen, war, in Besitz zu nehmen. Und Nummer 12. Ich lese Vers 27. Danach kehrte die ganze Mannschaft von Judäa und Jerusalem wieder um, mit Josaphat an ihrer Spitze. an ihrer Spitze, um mit Freuden nach Jerusalem zu ziehen. Denn der Herr hatte ihnen Freude gegeben angesichts der Niederlage ihrer Feinde. Der Herr hatte ihnen Freude gegeben. Und sie zogen in Jerusalem ein unter Hafen, Lauten und Trompetenklang zum Haus des Herrn. Wow. Jetzt was offiziell. Jetzt haben wir nochmal, wie soll ich sagen, nochmal ein anderes Niveau, ein anderes Level von Lobpreis hier. Halleluja. Jetzt werden hier ganz bewusst nochmal mehrere Instrumente erwähnt. Ja, und sie zogen ein, das war eine offizielle Sache, nach Jerusalem. Und sie haben es feierlich gemacht. Das war der Siegeszug, der Triumphzug. Übrigens sagt Paulus, dass wir mit Christus im Triumphzug einherziehen. Der Triumphzug wurde immer getan nach vollendeter Arbeit, nach dem Krieg. Ja, dann haben sich die Krieger, haben sich dann gesäubert, haben sich geschmückt. Die kamen dann wirklich, gestriegelt. Kam dann sauber und mit geputzter Rüstung, kamen die dann in die Stadt und die haben die Sklaven hinten gehabt, die Kriegsgefangenen, ja. Und dann haben sie eine Parade gehabt durch die Stadt. Das ist ein Triumphzug. Und das haben die hier gemacht. Die sind eingezogen, die haben gelobt und gepriesen. Jetzt war es offiziell, und weißt du was? Das haben die Länder um Juda herum gemerkt. Das war nicht nur ein Lobpreis auf dem Schlachtfeld. Das war nicht nur ein Danke Gott auf dem Schlachtfeld. Das war nicht nur ein Loben Gottes oder ein Jauchzen auf dem Schlachtfeld. Jetzt war es offiziell. Das war ein offizieller Einzug in die Hauptstadt Jerusalem mit Lobpreis. Was passiert? Punkt 12 ist übrigens mehr Lobpreis. Ja, 29. Und der Schrecken, jetzt die Folge, und der Schrecken Gottes kam über alle Königreiche der heidnischen Länder. Als sie hörten, dass der Herr gegen die Feinde Israels gekämpft hatte, so blieb dann Josaphats Regierung ungestört und sein Gott gab ihm Ruhe ringsum. Boah, das Problem war ein für alle Mal gelöst. Und der letzte Lobpreis, als sie siegreich eingezogen sind nach Jerusalem, hat das Ganze nochmal versiegelt und alle haben Angst gehabt. Seitdem hatte Josaphat Ruhe gehabt. Halleluja. Und ich möchte, dass wir heute mit euch gemeinsam beten. Dass wir mit euch beten, und zwar, dass wir aus dieser Situation, aus dieser Position heraus beten. Ja, wir haben schon Sieg. Ja, wir müssen nicht erst betteln. Ja. Wir haben nach der Pause gleich, haben wir die Gebetsanliegen auf den Zetteln. Wir haben Dankesanliegen, wir haben Bitten. Aber ich möchte heute auch die Bitten in einer Dankform beten. Geht das? Natürlich geht das. Wir danken Gott für die Dinge, die wir erbeten. Amen. Dass wir also keinen Funken Unglauben hier haben. Wir sagen, ja Gott, das ist dein Wille, das willst du, es wird geschehen. Amen. Das machen wir gleich. Ich bete nochmal zum Schluss vor der Pause, dann fangen wir das Beten nachher richtig an. Das war alles nur die Einleitung. Halleluja. Danke, Jesus. Lass uns kurz beten, vielleicht die Predigt nochmal aufgreifen im Gebet. Danke, Jesus. Du darfst gerne beten.